Montgomery Clift. Als die letzte Nacht von Hollywood-Legende Montgomery Clift am 22. Juli 1966 anbrach, deutete nichts unmittelbar auf seinen Tod hin. Seine gute Freundin Elizabeth Taylor hatte sich gerade erst stark bei dem Regisseur John Huston dafür eingesetzt, dass Clift eine Hauptrolle in der Verfilmung von Reflections in a Golden Eye erhalten sollte. Sie hatte sogar ihre eigene Mitwirkung an dem Film davon abhängig gemacht und setzte ihre eigene Gage von $1 Million als Sicherheit für Clifts Zuverlässigkeit ein. Seit dem verheerenden Autounfall von Montgomery Clift 1956 hatte er sich nicht nur äußerlich verändert. Schmerzmittel, Alkohol und sonstige Drogen hatten sich bei ihm bemerkbar gemacht. Um 1 Uhr nachts betrat sein Pfleger Lorenzo James das Schlafzimmer des Hollywood-Stars in seinem Stadthaus in New York City. Clift versicherte seinem Pfleger, dass er nichts mehr brauche. Er werde noch etwas lesen oder fernsehen. Im Fernsehen lief in dieser Nacht The Misfits, auf Deutsch nicht gesellschaftsfähig, der letzte Film von Clark Gable und Marilyn Monroe, in dem auch Monty Clift mitspielte. »Ob Sie den Film noch zusammen anschauen wollten?«, fragte Lorenzo James. »Absolut nicht«, beteuerte Clift, und sein Pfleger zog sich zurück. Was danach geschah, ist unklar. Als der Pfleger gegen 6.30 Uhr den Star wecken wollte, war dessen Schlafzimmertür verschlossen. Auf sein Klopfen hin gab es keine Reaktion. Über eine Leiter im Garten kletterte James in das Schlafzimmer und fand Clift tot vor. Er war nackt, lag in der nur halb gefüllten Badewanne, trug eine Brille und hatte beide Fäuste geballt. Als Todesursache wurde später Herzinfarkt diagnostiziert. Spuren für einen Selbstmord habe man nicht gefunden. Geboren wurde Montgomery Clift am 17. Oktober 1920 in Omaha, Nebraska. Seine Schauspielausbildung genoss er, wie zum Beispiel auch Marlon Brando und James Dean, am legendären Institut von Lee Strasberg. Er verinnerlichte in dieser Zeit das sogenannte Method Acting, die den Schauspielern das Erlernen einer Rolle anhand eigener Erlebnisse und Erfahrungen nahebrachte. Und tatsächlich lebte Montgomery Clift, zum Beispiel für seine Rolle als Priester in Alfred Hitchcocks I Confess, vorab wochenlang in einem Kloster. Und für die Rolle eines ehemaligen Boxers in Verdammt in alle Ewigkeit nahm er ausgiebig Boxunterricht. Bei seiner Rollenauswahl zwischen 1948 und 1966 war er mehr als wählerisch. Von rund 140 Rollenangeboten nahm er lediglich 17 an. Schlug dabei Hauptrollen in Sunset Boulevard, Jenseits von Eden und Moby Dick aus, da ihm die Charaktere nicht zusagten. Im Zweifelsfall spielte er lieber Theater. Seine Rollen füllte er auch mit vielen Aspekten seiner eigenen Biografie, zum Beispiel seinen Problemen mit seiner krankhaft ehrgeizigen Mutter oder seiner Homosexualität. Seine Figuren waren oft zerrissen, in sich gekehrt, gebrochen oder rebellisch. Seine erste Filmrolle hatte er in dem 1948 herausgebrachten Western Red River an der Seite von John Wayne. Regie führte Howard Hawks. Schon hier stellte er durch sein Spiel der aufbrausenden, typisch männlichen Figur des John Wayne einen smarten, sensiblen und einfühlsamen Ziehsohn entgegen. Gegen das versöhnliche Ende des Filmes wehrte er sich bis zuletzt. Vergeblich. Wurde aber nie müde zu erzählen, dass es ihm ausdrücklich missfiel. Montgomery Clift mischte sich gerne ein. In der Folge spielte er viele große Rollen, zum Beispiel in Filmen wie »Die Gezeichneten«, dem Oscar-gekrönten Epos »Verdammt in alle Ewigkeit« oder »Plötzlich im letzten Sommer« an der Seite von Elizabeth Taylor und Katharine Hepburn. Obwohl Montgomery Clift in den frühen Jahren auch Affären und Freundschaften mit Frauen hatte, waren es dann später immer mehr die Männer, die ihn anzogen. Elizabeth Taylor berichtete später, dass sie Monty sehr nahe gekommen sei, bis er dann zum Dreh mit irgendeinem jungen Mann auftauchte, den er irgendwo aufgelesen habe. Dennoch verband Clift und Taylor eine innige Freundschaft bis zuletzt. Sein erster fester Freund war ein Mann namens Rick, den er 1946 kennenlernte. Rick selber war allerdings nicht offen schwul, noch nicht mal dessen Bruder wusste davon. Erst als Clift in betrunkenem Zustand seinen Freund in Anwesenheit des Bruders mit Liebesschwüren überhäufte, dämmerte es auch diesem. Auch mit seinem späteren Biografen Robert LaGuardia hatte Montgomery eine Beziehung. Dieser schrieb später: »Wir nahmen oft das Boot und hatten Sex im Boot in den Wäldern bei Mondlicht. Mit Monty klappte es sexuell immer.« Auf offiziellen Partys aber gab sich Monty stets betont heterosexuell. Er habe sich mit Frauen unterhalten und zwar in einer Weise, als ob er mit ihnen ins Bett zu gehen wünsche und nicht mit einem Mann. Einen Wendepunkt bildete der Abend des 12. Mai 1956, als Clift gerade, unter anderem mit Elizabeth Taylor, Lee Marvin und Eva Marie Saint, den Film »Das Land des Regenbogens« drehte. Wenige Minuten nach einer Dinnerparty, unter anderem mit Elizabeth Taylor in Beverly Hills, schlief er offenbar während der Fahrt mit dem Auto am Steuer ein und prallte gegen einen Telefonmast. Ein Freund beobachtete den Unfall, rannte hinzu und zog einen Zahn aus seiner Zunge, als er daran zu ersticken drohte. Clift erlitt unter anderem einen Kieferbruch, einen Nasenbruch sowie mehrere Gesichtsrisse, die eine plastische Operation erforderten. Nach 2 Monaten kehrte er ans Set zurück, seine Verletzungen sind aber in dem Film in vielen Szenen gut erkennbar. Fortan lebte er auch mit erheblichen Schmerzen, weshalb er zur Linderung vermehrt Alkohol und Pillen, später auch weitere Drogen zu sich nahm. Seine Gesundheit sollte sich aber fortan immer sichtbarer verschlechtern. Dennoch drehte er weiter. 1961 lernte er zum Beispiel beim Dreh von »Das Urteil von Nürnberg« auch Judy Garland kennen, mit der er fortan, ähnlich wie mit Elizabeth Taylor, befreundet war. Beide Stars wurden später zu schwulen Ikonen. Kurz darauf besetzte ihn John Huston in der Titelrolle von Freud. Huston war sehr maskulin und kein einfacher Regisseur. Er verwarf zum Beispiel das Originaldrehbuch von Jean-Paul Sartre und zeigte sich auch gegenüber Clift als sehr problematisch. Huston hatte wohl Gerüchte gehört, dass Clift schwul sei, aber anfangs nicht daran geglaubt. Eines Abends während des Drehs lud er ihn und seinen Freund Jean in sein Haus ein und verbrachte mit ihnen einen angenehmen Abend. Monty und Jean übernachteten auch im Gästezimmer des Regisseurs. Als dieser am anderen Morgen das Zimmer betrat und die beiden dort im Bett vorfand, soll er gerufen haben: »Das ist ja widerwärtig.« In der Folge begann er, Monty in alttestamentarischer Strenge die Leviten zu lesen. Bis zum Ende des Drehs wurde es Monty verboten, sich in irgendeiner Form homosexuell zu gebaren oder gar eine schwule Beziehung zu haben. Ein, wie er sagte, normales Benehmen sei Voraussetzung für den Dreh. Nach Freud drehte Clift nur noch einen Film, »Der Überläufer«, unter anderem mit Hardy Krüger. Er hatte zuvor 4 Jahre lang nicht mehr gedreht. Seine Schmerzen und die Einnahme von Drogen veränderten ihn extrem. Er hatte Muskelkrämpfe, Sehstörungen und zuletzt einen ständigen Pfleger an seiner Seite. Damals war er gerade erst 45 Jahre alt. Sowohl in der schwulen Szene wie auch im Business wurde viel über ihn geredet. Er sei heruntergekommen und ein gesunkener Star. Es war schließlich seine Freundin Elizabeth Taylor, die versuchte, ihn mit einem Dreh ausgerechnet erneut unter John Huston wieder auf die Beine zu bringen. Die Dreharbeiten mit ihr und Richard Burton standen kurz vor dem Beginn, als er in der Nacht vom 22. auf den 23. Juli 1966 starb. Zu seiner Beerdigung in Brooklyn kamen etwa 150 Gäste, darunter Stars wie Lauren Bacall, Frank Sinatra und Nancy Walker. Elizabeth Taylor konnte nicht aus Rom anreisen und schickte ihrem verstorbenen Freund Blumen. Seine Rolle in dem Film »Reflections in a Golden Eye« übernahm sein Freund Marlon Brando. Das folgende Trompetensolo spielte Montgomery Clift in dem Film »Verdammt in alle Ewigkeit«, das damals sehr populär wurde. Der Zapfenstreich.
Und das Leben von Montgomery Clift wollen wir noch ein wenig vertiefen. Daher freue ich mich, dass ich Erwin Inhet Panuis am Telefon begrüßen darf. Er hat am 17. Oktober vergangenen Jahres zum 100. Geburtstag des Hollywood-Stars einen Artikel bei queer.de veröffentlicht und sich dabei vor allem mit der schwulen Seite von Monty Clift beschäftigt. Das fand ich sehr spannend und so freue ich mich darauf, jetzt mit ihm sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle aus Freiburg, Erwin Inhet Panuis.
Ja, hallo, herzlich willkommen.
Grüß dich. Erwin, bevor wir Montgomery Clift noch etwas mehr beleuchten, sollten wir erst einmal dich vorstellen. Magst du ein paar Worte zu dir sagen?
Ja, also ich habe schon vor einigen Jahrzehnten im Zentrum Schwule Geschichte hier in Köln angefangen, weil ich mich für historische Zusammenhänge interessiere. Habe in dem Zusammenhang auch 3-4 Bücher gemacht. Weil Bücher machen immer halt eine schwierige Angelegenheit ist, einen Verleger zu finden und dass sich das rechnet und so. Und seit ungefähr 3 Jahren schreibe ich regelmäßig für queer.de, wo es auch um den Bereiche schwule Geschichte geht. Mhm. Und da ging es halt auch um Montgomery Clift. Ich suche mir halt immer was aus, was sich jährt, was einfach mal wieder ein schöner Anlass ist, mal über dieses oder jenes zu berichten. Und da hatte sich Montgomery Clift mit seinem 100. Geburtstag einfach angeboten.
Mhm. Und in welcher Form hast du dich mit ihm beschäftigt? Gab es da spannende oder gute Literatur dazu?
Ja, ich fand, dass ich eigentlich relativ viel Glück hatte. Das heißt, also gerade beim Schauspiel ist es mir immer wichtig, dass du an die Filme auch rankommst, um dezidiert was über die Filme zu sagen. Mhm. Das habe ich geschafft. Also so Panik am Roten Fluss oder die gezeichneten wunderschöne Filme. Mhm. An die anderen bin ich auch angekommen. Oder es gibt ja auch Filmschnipsel in dieser wichtigen Dokumentation Celluloid Closet, die viele kennen. Und dann hatte ich zum Glück, am Anfang war ich natürlich auf der Suche nach Biografien. Und ich war super froh, dass es wenigstens eine auf Deutsch gibt. Und diese eine, die es auf Deutsch gibt, ist die von Robert La Guardia, von dem über den hauptsächlich auch gerade der Audiobeitrag ging. Also man hat das deutlich gemerkt, dass offensichtlich die den Audiobeitrag gemacht hatten, sich auch stark an dieser Biografie orientiert hatten, was auch Sinn macht, weil der hat sowohl sehr fair über Montgomery Clift berichtet, als auch der hatte auch eine Affäre mit Montgomery Clift gehabt und hat gleichzeitig auch genug kritische Distanz, dass er dann auch genug Kritisches über Montgomery Clift geschrieben hat.
Um die Zeit etwas einzuordnen, auf der Leinwand war Montgomery Clift von 1948 bis 1966 präsent. Kann man auch vom Thema Homosexualität sagen, dass es in dieser Zeit in irgendeiner Form im Kino oder in der Gesellschaft vorkam, wenn dann doch nur indirekt oder versteckt, oder?
Ja, natürlich. In dieser Zeit kann man jetzt nicht wesentlich mehr erwarten. Also letztendlich gibt es bei Homosexualität einen Bruch, der ist ungefähr so bei 1960 herum, wo man diesen Hays Code nicht mehr ernst nahm, wo man wenigstens Homosexualität thematisieren durfte. Das heißt, dass der einzige Film, wo es die einzige deutlich schwule Szene gibt, ist Freud. Und da ist ausgerechnet, die schwule Szene steht noch nicht mal mit Montgomery Clift in Verbindung. Dieser Film ist von 62. Und deutlich wäre auch gewesen, Spiegelbild im goldenen Auge 1967. Aber da ist er ja wirklich ein paar Monate vor den Dreharbeiten verstorben. Mhm. Und dann haben sie das neu besetzt. Ne? Also letztendlich alles andere sind nur Andeutungen. Sind eigentlich nur so ganz vorsichtige Andeutungen. Also Panik am Roten Fluss, wo man davon ausgehen kann, dass die genau gewusst haben, wie, also da gibt es so eine Szene, wo sich dann zwei Cowboys gegenseitig ihren Colt zeigen. Und das ist wirklich schon homoerotisch angelegt und soll auch von den Schauspielern so verstanden worden sein.
Also es war also eine bewusste Entscheidung, dass man solche Szenen reingenommen hat. Also nicht, dass man es hinterher reindebattiert, sondern das haben die Leute auch damals so wahrgenommen oder entsprechende Leute auch dann so wahrgenommen, also Schwule zum Beispiel?
Ich vermute mal, dass das so quasi so Insider-Gags waren. Das heißt, man wollte bestimmte Leute ansprechen, aber der größte Teil der Gesellschaft war homophob, sollte natürlich davon nicht abgeschreckt werden. Also im Prinzip so vorsichtig, dass es die einen anspricht und die andere nicht stört. Also das kann man jetzt so ein bisschen wie Gott nennen, aber ja, das waren halt die 40er, 50er.
Das waren vor allem diese Szene beim den sogenannten Schwanzvergleich bei Red River, oder was gab es noch für Hinweise bei Red River?
Ja, es gibt dann so etwas, was mit so einem ganz trockenen Humor zu tun hat. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo es um rote Darmschuhe geht, und eine halbe Stunde später sagte Montgomery Clift zu John Wayne, soll ich dir auch ein paar rote Schuhe mitbringen? Und jeder, der jeder, der diese Szene mit den roten Schuhen kennt, kann sich natürlich daran erinnern, dass es vorher um rote Damenschuhe ging. Und das ist einfach, ja, das ist witzig. Das ist irgendwie, also vor allem, weil das natürlich auch an diesem mega Macho-Image von John Wayne ein bisschen kratzt. Und das Irre ist, ich hätte nicht gedacht, dass neben John Wayne gut jemand sich noch positionieren kann. Also John Wayne war ja berühmt, auch als Macho berühmt. Und dann kommt so ein softer Typ und Montgomery Clift als so mit so einer sensiblen Maskulinität, da spielt John Wayne fast an die Wand. Das ist ein ganz irrer Film.
Dann gibt es auch den Film Die Gezeichneten, den habe ich mir jetzt extra nochmal gerade noch angeguckt, und da weiß man ja, dass Monty Clift sogar Sorge hatte, gegebenenfalls pädophil rüberzukommen. Der Film erzählt ja von vielen Kindern, die nach dem Zweiten Weltkrieg in der Trümmerlandschaft Deutschlands herumgeirrt sind. Dabei trifft Clift in der Rolle eines US-Soldaten auf einen 10-jährigen Jungen. Was war das Problem mit pädophil?
Ich glaube, das Problem war vor allem im Kopf von Montgomery Clift. Also die Szenen an sich sind auch hier so angelegt mit dieser soften Maskulinität. Also wenn man wirklich das, was man heute als neue Männlichkeit meint, also das heißt jemand, der gleichzeitig männlich ist und sich gleichzeitig zärtlich um Kinder kümmert, der passt da genau rein. Das Drehbuch ist nicht das Problem. Das Drehbuch hat auch nie irgendeine eine Nähe zur Pädosexualität hergestellt. Montgomery Clift hatte aber definitiv Angst davor. Also Montgomery Clift hatte nicht nur Angst in dieser einen Flussszene, als zu interessiert an Kindern herüberzukommen, sondern er hat zum Beispiel dann auch auf feminin wirkende Handbewegung geachtet. Ne? Also er wollte auf jeden Fall nicht tuckig wirken. Das ist so diese Gegenbewegung, ich möchte all das nicht sein, was als homosexuell verpönt ist.
Also wenn er da Angst hat, heißt es dann, es gab damals schon Gerüchte über ihn, oder war das eher vorsorglich von ihm, dass er Angst hatte, es könnte so rüberkommen?
Also ich glaube schon, dass es so an den jeweiligen Sets bei den Dreharbeiten bekannt war oder als Gerücht bekannt war, dass er sich gegenüber Freunden öffnen konnte. Der hatte ja auch viele, also mit Elizabeth Taylor, das war ja auch quasi eine Schwulenmutti, ne? Die natürlich sich gerne mit Schwulen umgab. Also ich glaube, dass er bis an einem gewissen Punkt sich nicht komplett verstecken musste, sondern in sehr, sehr engen Grenzen schwul leben konnte. Aber natürlich jetzt nicht offen, wie man das heute kennt. Also dass man das auch in der Zeitung nachlesen kann, und das ist in Ordnung. So natürlich nicht.
Einer der ganz großen Kassenschlager, an dem Montgomery Clift mitspielte, war ja From Here to Eternity, auf Deutsch Verdammt in alle Ewigkeit. Die Romanvorlage von James Jones beinhaltet an mehreren Stellen ja auch das Thema Homosexualität. Haben es diese Szenen in den Film geschafft?
Das ist die einzige, also ich war froh, dass ich an eine Filmversion rankam. Diese Filmversion ist ungefähr 90 Minuten. Und ich habe da nichts Schwules gefunden. Und dann habe ich, wie das halt so ist, geguckt, wie lang die Originalfassung war. Die Originalfassung ist 2 Stunden. So, also das heißt, man hat eine halbe Stunde weggekürzt. Ich habe es nicht geschafft, die 2-Stunden-Version zu bekommen. Und ich habe extra nochmal bei Amazon geguckt. Bei Amazon wird der Film verkauft, ist ein Kassenschlager, ist ein Bestseller, und es gibt noch nicht mal eine Minutenangabe. Und ich würde mich nicht wundern, wenn auch die Version, die man bei Amazon heute kaufen kann, nur 1,5 Stunden geht, und dass die gerade in Bezug auf Homosexualität wichtigsten Szenen einfach fehlen. So. Und letztendlich kann ich dann dezidiert auch nichts dazu sagen, wie diese Szenen sind, wie sie wirken. Aber ich glaube, dass da in der halben Stunde auch sehr, sehr viel Schwules weggekürzt wurde.
Wie man mit dem Thema Homosexualität damals in Hollywood umgegangen ist, kann man auch anhand des Films Plötzlich im letzten Sommer erkennen, in dem Monty Clift mit Elizabeth Taylor und Catherine Hepburn spielt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht eine schwule Figur namens Sebastian, den man zwar nie richtig zu Gesicht bekommt, aber der alle anderen Personen beeinflusst. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück von Tennessee Williams, der ja selbst schwul war. Ich habe den Film jetzt gerade auch angeguckt. Vieles von dem Thema Homosexualität in dem Film nicht drüber gekommen, oder? Also mir wäre es nicht aufgefallen, wenn ich es nicht gewusst hätte.
Ja, genau. Das ist genau das hatte man auch vor. Das heißt, ihn so radikal runterzukürzen, dass der normale Fernsehzuschauer nicht sieht. Und er ist heute allenfalls interessant, wie man einen Film verstummeln kann. Das ist Dafür ist der Film noch gut. Ansonsten kann ich diesem Film leider nichts abgewinnen. Und ich meine, Tennessee Williams, der kann mit diesem Film auch nicht glücklich werden. Also ein Film, der dermaßen das, was in der Theatervorlage drin ist, herauskürzt. Also letztendlich merkt man schon, es geht um so ein bisschen Sebastian Martyrium. Es geht darum, dass irgendjemand aus irgendwelchen Gründen heraus von einer Meute von jungen Männern gejagt wird und dann wie Frankenstein ums Leben kommt. Aber das ist, also in Bezug auf Homosexualität ist es nur was, nur um etwas, um schwule Zensurgeschichte zu dokumentieren.
Mhm. Ein weiterer Film mit Montgomery Clift, in dem Homosexualität Thema war, du hast eben schon erwähnt, heißt Freud und wurde von dem eher homophoben John Huston verfilmt. Wir hörten ja vorhin bereits von der äußerst unschönen Anekdote während der Dreharbeiten. Tatsächlich kommt in dem Film eine schwule Figur, das eben schon genannt, namens Karl von Schlosser vor. Aber erst, glaube ich, in späteren Fassungen. Ne? Ursprünglich war der rausgeschnitten, dieser Ausschnitt, oder?
Ich weiß nicht, in welchen Fassungen er rausgeschnitten ist oder nicht. Mhm. Ich habe einfach im Internet recherchiert. Ich war total froh, dass ich eine Fassung gefunden habe, wo diese Freud-Szene drin ist, dass man sich überhaupt ein Urteil darüber erlauben kann, was passiert da. Also das heißt, letztendlich ist es nur ein Homosexueller, der dann irgendwie einen Kleiderständer umarmt, vollkommen schräge Nummer. Und eine Person als homosexuell deutlich zu kennzeichnen, ist übrigens auch typisch für die Zeit, weil damit entsexualisiert man natürlich auch einen Nebendarsteller. Mhm. Also wenn es im ganzen Film keinen zweiten gibt, auf den sich das bezieht. Ja, und dann man kann natürlich spekulieren, was mit dieser Szene gemeint sein soll. Ich kenne dann so Interpretationen, dass wenn in dieser Traumsequenz beide fallen, dass das ein Zeichen von Identifikation ist und dass das ein vorsichtiger Hinweis darauf sein soll, dass auch, also Freud war ja mindestens, was so schwule Themen angeht, sehr, sehr aufgeschlossen. Ob er jetzt selber schwul war, mag ich bezweifeln. Aber dass man in dieser Traumsequenz das ganz vorsichtig unterbringen wollte, ist einfach ein spannender Fakt. Mhm. Aber diesen Teil jetzt rausgeschnitten haben oder nicht, kann ich letztendlich nicht beurteilen. Aber schön, also wer auf queer.de geht, da ist dann der Film verlinkt und da kann man sich dann die Szene angucken. Ich habe dann die Minutenangaben mit dazu geschrieben.
Dass Montgomery in seinen Filmen natürlich keine schwule Hauptfigur gespielt hat, ist bekannt, aber bewahrt schien es durchaus nicht ganz unbekannt gewesen zu sein. Ähnlich wie bei James Dean und auf jeden Fall bei Rock Hudson. Wie konnten schwule Schauspieler damals ihr Leben doch etwas leben? Wie war das möglich? Schwieg zum Beispiel die Presse, die ja das gewusst haben muss, darüber? Oder wie war das möglich?
Ich bin mir nicht sicher, ob die Presse das gewusst haben muss. Also manchmal gibt es ja so von diesen Arrangements, wo man, also heute gibt es in der Presse eher so dieses, wenn man nichts Fundiertes über jemanden schreiben kann, ist eigentlich die Nachricht, dass jemand schwul oder lesbisch ist, ist keine Nachricht. Und das finde ich eigentlich einen guten Ansatz. Mhm. Inwieweit es früher so einen Code gab, an den sich auch Journalisten gehalten haben, das ist mir unklar. Und ich glaube, bei James Dean, Rock Hudson, ich finde, es ist auch weniger spannend, wenn es darum geht, wie offen sie auftreten konnten oder wie groß ihr Freundeskreis war, sondern wie war wohl deren Selbstbewusstsein. Und ich glaube, dass Montgomery Clift als sensibler Charakter an dieser Doppelbelastung, öffentlich etwas anderes darzustellen, als er privat ist, dass er da eher zerbrochen ist, als jemand wie Rock Hudson oder James Dean, die dann irgendwie doch stärkere Charaktere waren und die sich zwar genauso verstecken mussten, aber zum Glück dann irgendwie mit einem anderen Selbstgefühl da noch rausgekommen sind. Und ein schönes anderes Beispiel ist zum Beispiel, der hat in einem Monat seinen 100. Geburtstag, Dirk Bogart. Mhm. Der hat zwar auch verklemmt, also der hat nicht offen schwul gelebt, aber der hat sich zum Beispiel hat sich ganz bewusst für schwule Rollen beworben, zum Beispiel Der Teufelskreis 1961. Bei Dirk Bogart hat man das Gefühl, der ist so ein starker Charakter, der weiß zwar, dass er seine Karriere dass seine Karriere auf dem Spiel steht, wenn er offen schwul auftritt, aber der dann wenigstens in seiner Rolle heraus ein Umdenken in der Gesellschaft befördert hat. So, und das ist schon mal eine ganze Menge. Mhm.
Es gab den berühmten Hays Code, der ja auch offene Homosexualität in Filmen damals ja unmöglich machte. Übrigens nicht nur schwule Liebe, auch heterosexuelle Liebe. In den 50er Jahren Filmen standen ja zum Beispiel bei die Betten von Ehepaaren meist auseinandergestellt in den Filmen. Gab es denn von Filmemachern Versuche, solche Regeln zu umgeben? Fallen dir da Beispiele ein?
Ja, also ein sehr, sehr schönes Beispiel ist Alfred Hitchcock, ist jetzt ein heterosexuelles Beispiel, aber der hat zum Beispiel mal an der Zensur vorbei eine Szene geschafft zu arrangieren, wo ein Zug in einen Tunnel fährt und das steht für Vaginalverkehr. Also im Kontext der Szene ist das wirklich so im Schlafwagenabteil ein Mann und eine Frau und ein Zug fährt in einen Tunnel und du weißt genau, das ist jetzt Vaginalverkehr. Und das hat Alfred Hitchcock versucht, geschafft, an der Zensur vorbei zu arrangieren. Ansonsten, ich verweise immer wieder gerne auf diese Dokumentation Celluloid Closet, wo gerade in den Anfangsjahrzehnten gezeigt wird, wie Andeutungen dann trotzdem in den Film geschafft haben. Manchmal ist es dann irgendwie ein Symbol wie eine grüne Nelke. Manchmal ist es ein Geruch wie Lavendel. Manchmal ist es eine verräterische Handbewegung. Manchmal ist es wie zum Beispiel, also Alfred Hitchcock hat ja auch schon mal so eine mit The Rope Cocktail für eine Leiche, hat er auch schon mal ein schwules Liebespaar genommen. So und und man merkt, dass er die Ermordung eines Kommilitonen wie ein Sexualakt inszeniert. Also dann geht es dann darum, oh, kann ich schon die Vorhänge ausmachen? Nein, lass die Vorhänge zu. Und schwule Filmgeschichte ist super spannend.
Ja, Erwin, jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs. Wir haben jetzt nur so 1,5 Minuten, aber ich würde dich nicht gehen lassen, ohne dass ich dich noch fragen will, wie man sich über dich informieren kann und ob es aktuelle Projekte hat, die du gerade vorantreibst und die bald rauskommen werden.
Ja, also die vorigen Bücher, die ich versucht habe zu publizieren, das war immer sehr, sehr schwierig. Eins habe ich dann im Selbstverlag gemacht, wo es um schwule Filme der 70er Jahre geht. Und ich bin jetzt eigentlich sehr, sehr gut aufgehoben bei queer.de, wo ich dann irgendwie ein oder zweimal im Monat einen längeren Artikel schreibe. Wo ich da herumexperimentieren kann und man lässt mich und da muss ich mir jetzt keine, wie beim Verlag, also es ist wesentlich einfacher als ein Buch zu machen und man erreicht so auch sehr, sehr viele Leser und ich bin auch sehr gespannt, da am 1. März würde ich zum Beispiel einen Artikel machen über Uranus, sowohl über den Planeten als auch über den Gott und was hat der dann wiederum mit Homosexualität zu tun und warum gab es mal zwei schwulen Zeitschriften, die Uranus heißen. Und ich will irgendwann mal noch eine größere Sache machen, wo es um schwule Symbole im Film geht. Mhm. Also dass man einfach mal alles das, was es so an Tiersymbolik, an Farbsymbolik gibt, also viele kennen ja den Ralf-König-Film wie die Karnickel. Mhm. Da ist jedem klar, Karnickel ist jetzt ein Symbol. Ach so, was ist denn das für ein Symbol? Oder es geht wirklich von der Regenbogenfahne bis zu anderen Symbolen. Und da versuche ich auch was Größeres zu machen. Ja, und da freue ich mich schon drauf.
Ja, da sind wir mal sehr gespannt. Auf jeden Fall, wir werden es weiter verfolgen. Auf jeden Fall jetzt erstmal vielen Dank, dass du heute Abend uns zur Verfügung standst für das Interview. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die weiteren Arbeiten, die du haben wirst. Und ja, dass wir auch natürlich auch gut durch die Corona-Krise alle kommen.
Alles klar. Dann recht herzlichen Dank dafür und liebe Grüße an alle Hörer.
Dankeschön. Okay, dann schönen Abend noch.
Tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands. Mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.